Hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zu Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir bereits seit 57 Folgen mit dem VBRG zusammen machen und die ich gemeinsam mit Heike Kläffner moderiere. Hallo Heike.
Hallo Caro und hallo an alle, die uns entweder zum ersten Mal oder wieder hören. Wie schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über ein wirklich schweres Thema, nämlich den mörderischen, rassistischen Brandanschlag am 25. März 2024 in Solingen und dessen auch wirklich problematische, um es vorsichtig zu formulieren, strafrechtliche Aufarbeitung. Bei dem Brandanschlag starben Kancho Zilov, Katja Zilova, die beiden Eltern und Galia und Emily, zwei sehr kleine Kinder, und bei dem Brandanschlag überlebten ein Dutzend Menschen, zum Teil schwer verletzt, unter anderem die Nebenkläger Nihat und Aisha K. mit ihrem kleinen Sohn. Und Ende Juli 2025, also 18 Monate nach dem Brandanschlag, ist der Prozess gegen den geständigen Täter am Landgericht Wuppertal zu Ende gegangen. Und dazu hören wir jetzt drei ausgewiesene Expertinnen.
Wir haben gesprochen mit Seda Bascha Yildiz. Sie war Nebenklagevertreterin in dem Prozess. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch als Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess und sie war auch betroffen von der Drohserie des NSU 2.0. Wir haben auch bereits in der Vergangenheit im Podcast mit ihr gesprochen. Und wir sprechen auch mit Birgül Demirtas. Sie ist Sozial- und Kulturwissenschaftlerin und aktiv in der Initiative Brandanschlag 1993. Sie begleitet dort auch die Familie Gensch, die von dem Brandanschlag in Solingen 1993 betroffen waren, wo 5 Menschen ermordet wurden. Und sie ist auch Mitherausgeberin des Sammelbands Solingen 30 Jahre nach dem Brandanschlag. Und wie sie auch im Gespräch sagt, ist sie auch Teil von Adalet Solingen. Das bedeutet Gerechtigkeit Solingen, eine Initiative, die sich während des Prozesses zum Brandanschlag 2024 gegründet hat, um diesen Prozess zu begleiten. Und wir sprechen mit Jan Hildebrand. Er ist Traumafachberater und Berater bei der Opferberatung Rheinland.
In der Nacht kam es zu einem Brandanschlag an einem Gebäude, was hauptsächlich von Menschen mit Migrationshintergrund bewohnt war. Bei dem Brand sind 4 Menschen gestorben. Andere konnten sich nur knapp vor den Flammen retten, also haben knapp überlebt, teilweise mit schwersten Verletzungen, wie zum Beispiel eine Person, die mehrere Wochen im Koma lag nach dem Brandanschlag. Bei den Verstorbenen handelte es sich um eine Familie, Kancho Zilov und Katja Zilova, die Eltern von 2 Kindern, Emily und Galia. Und Galia war nicht mal 1 Jahr alt. Und die Familie hat noch gar nicht lange in Deutschland gelebt und hat das Dachgeschoss der Wohnung oder des Hauses bewohnt und hatten dadurch keinerlei Fluchtwege, die sie ergreifen konnten.
Das war ein Montag gewesen. Ich werde diesen Tag auch wirklich lange nicht vergessen können. Also nach 1993 mit 5 Toten. Also Solingen hatte eigentlich mit der Aufarbeitung immer noch zu kämpfen. Und viele betroffene Personen, Menschen aus der Community, haben eigentlich den Brandanschlag 1993 noch gar nicht so richtig verkraftet, sage ich mal. Und als dann am 25. März letztes Jahr der Anschlag auf der Grunewalder Straße verübt wurde und wo eben 4 Menschen ermordet wurden, das war wirklich wie ein Schlag ins Gesicht. Und ich kann es eigentlich wirklich gar nicht in Worte fassen, in Worte fassen, was da passiert ist. Wie gesagt, es war ein sehr, sehr großer Schock gewesen und der Anschlag war für migrantisierte und rassifizierte Menschen in Solingen einfach unfassbar gewesen. Also viele waren in einer Schockstarre und ich kann mich sehr, sehr gut an den Tag erinnern. Ich war gerade morgens aufgestanden, wollte die Nachrichten lesen. Und kurz nach 9 haben mich dann aber auch wirklich Menschen von der Community hier in Solingen wie verrückt angerufen, in WhatsApp-Nachrichten, in Signal kamen Nachrichten rein. Und irgendwann kam aber auch ein Anruf von der Familie Gensch. Kamil Gensch hatte mich angerufen und hatte mich gefragt, Birgül, hast du mitbekommen, was da los ist? Wir haben uns dann tatsächlich so ein bisschen zusammengerauft und sind dann gegen 13 Uhr mit Sibel und mit Familienmitglieder der Familie Gens zu der Grünwalder Straße gefahren, die ja auch abgesperrt war. Und wir wollten uns das einfach mal aus der Nähe anschauen. Aber der Anblick tatsächlich war sehr erschreckend. Man konnte extrem den Ruß riechen. Man konnte verbranntes Holz riechen. Und einige Leute standen auch um die Absperrung herum. Und man kommt dann natürlich auch in Gespräche. Und dann haben wir auch mit der Nachbarschaft gesprochen. Und als wir dann erfahren haben, dass da in dem Haus eben überwiegend migrantisierte Menschen wohnen, war für uns eigentlich schnell klar, das könnte ein rassistisches Motiv gehabt haben.
Knapp 2 Wochen nach dem Brandanschlag wurde eine Person festgenommen, die sich ja dann später auch als der Täter herausgestellt hat. Und die Staatsanwaltschaft hat sich ja dann auch relativ schnell darauf festgelegt, dass es kein rassistisches Tatmotiv ist und hat das dann auch in der Pressekonferenz so kundgetan. Ein Jahr später knapp kam es ja dann auch dazu, dass die Gerichtsverhandlung begonnen hat. Und ich glaube, dass sich alle Parteien, die im Gericht saßen, fast einig waren, dass es eine kurze Verhandlung wird. An sich sollte ja im März schon abgeschlossen werden. Und dank dir, Seda, hat sich das ja dann anders herausgestellt.
Also ich habe wirklich nicht gedacht, dass sich Gericht und Staatsanwaltschaft und auch die Ermittlungen durch die Polizei, dass sich die Ermittler, keiner von diesen Prozessbeteiligten für ein Tatmotiv interessiert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und einfach in der Anklage zu schreiben, das Motiv ist unklar. Er hatte mal Stress mit seiner Vermieterin und deswegen hat er dieses Haus in Brand gesteckt. Also in das Haus, wo er vor 2 Jahren ausgezogen ist und die Vermieterin wohnt gar nicht in diesem Haus. Also er wollte irgendwie ans Auswischen. Also die Motivlage war so unklar. Jetzt mal unabhängig davon habe ich nicht gedacht, dass man sich überhaupt nicht dafür interessiert, was war denn jetzt eigentlich das Motiv des Angeklagten? Steht ja in der Anklage selber drin, dass das unklar ist. Und da muss man schon ein bisschen mehr machen und da muss man im Umfeld ermitteln des Angeklagten. Das hat Umfeldermittlungen haben gar nicht stattgefunden, überhaupt nicht. Es wurden keine Datenträger, die beim Angeklagten aufgefunden wurden bei der Durchsuchung. Nichts wurde ausermittelt. Und ich meine, jetzt unabhängig jetzt mal davon, dass man sich dafür gar nicht interessiert hat, ist es ja auch aus rechtlichen Gründen wichtig. Ja, also politisches Motiv bei Menschen mit Migrationshintergrund, die hier zu Tode gekommen sind, ist ja jetzt in Deutschland nicht fernliegend. Ja, und es ist ja auch unabhängig davon ein Mordmerkmal. Also selbst aus rechtlichen Gründen hätte man dem nachgehen müssen und es dann im Prinzip ausermitteln müssen, den Sachverhalt. Das hat man halt gar nicht gemacht. Und was auch als Drittes vielleicht noch dazu kommt, ist, ja, das Tatmotiv, also das politische Motiv, wird ja in Deutschland immer kleingeredet. Es wird immer kleingeredet und es wird immer von Anfang an negiert. Also richtig wäre es zu sagen, in so einer Situation, wir ermitteln in alle Richtungen, so und aber nicht, es gibt keine Anhaltspunkte für ein politisches Motiv. Ja, also dafür muss man schon ein paar Monate ermittelt haben, Datenträger ausgewertet haben, um dann zu sagen, ja, wir sind jetzt der Meinung, nach den monatelang andauernden Ermittlungen, es gibt kein politisches Motiv. Und gleich am ersten Tag wird das gleich ausgeschlossen.
Kurz nach Beginn des Prozesses hat der Angeklagte ja dann auch die Tat gestanden, hat allerdings keine Angaben zum Motiv gemacht. Und damals war ja noch sozusagen, stand im Raum oder war das Hauptmotiv, was angenommen wurde, dass er einen Streit mit seiner Vermieterin hatte und deswegen das Haus der Vermieterin angezündet hat. Ab März haben wir dann ein anderes Bild gesehen durch Seda, durch die Nebenklage, wurde vieles ja, zutage gefördert.
In der Wohnung bei der Durchsuchung war einschlägiges politisches Material, damit meine ich zum Beispiel Hitlers Mein Kampf, die Reden Hitlers, Bücher, die den Nationalsozialismus verherrlichen. Dann wurde in der Garage, was niemanden interessiert hat und was ich erst durch Vergrößerung erkennen konnte, ein Gedicht aufgefunden. Das hat den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt und das hat die Ermittlungsbehörden überhaupt nicht interessiert. Und gerade halt, wo ich sage, wo das Tatmotiv so unklar ist. Und das ist für mich eigentlich nicht mehr fahrlässig, sondern das ist eigentlich bewusst gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ermittler gerade, das ist ja deren Job, ja, ein Haus zu durchsuchen, eine Wohnung durchsuchen, Beweismittel zu sichern und das zu dokumentieren. Das kann mir niemand erzählen, dass man die Brisanz nicht erkannt hat. Man hat sie erkannt, man hat es bewusst aus den Akten genommen und dann hat man halt diese Bilder, die man halt bei dieser Garage gemacht hat, wo man dieses Gedicht gefunden hat, einfach so aus der Ferne fotografiert, sodass man es gar nicht erkennen konnte, was Inhalt war. Und das ist dann, also dieses Ausmaß habe ich so in der Form auch noch nie erlebt. Und es war denen auf jeden Fall bewusst, nur sie wollten es einfach nicht. Sie wollten das politische Motiv ausklammern.
Im Laufe des Gerichtsverfahrens hat sich ja dann auch gezeigt, wie ja, einfach schlecht die polizeiliche Ermittlungsarbeit war. Wir wissen davon, dass direkt nach der Hausdurchsuchung ein Vermerk getätigt wurde, dass der Angeklagte als sozusagen gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Dieser Vermerk wurde ja dann händisch gestrichen. Wir wissen davon, dass zum Beispiel die Bilder von den NS-Schriften nicht in die Akte gelangt ist, die der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt wurde, angeblich aus Versäumnis. Und was daraus so entstanden ist, man hätte ja denken können, okay, dann sieht die Staatsanwaltschaft scheiße, da wurde irgendwie schlecht ermittelt. Aber das Gegenteil war der Fall. Die Staatsanwaltschaft hat auch im Zuge dessen, trotz dieser Enthüllungen, die ja auch faktisch einfach da waren und die Staatsanwaltschaft auch anerkennen musste. Trotzdem hat die Staatsanwaltschaft im weiteren Verlauf alle Anträge von Sedda nicht nur abgelehnt, sondern auch noch in Grund und Boden versucht zu argumentieren mit teilweise längeren Tiraden. Und das war wirklich kaum auszuhalten, muss man sagen.
Also es hätte gar nicht beim Schwurgericht angeklagt werden dürfen. Es wäre ja von Anfang an, wenn man ein rassistisches Motiv in Betracht gezogen hätte, wären die Ermittlungen auch von einer anderen Staatsanwaltschaft geführt worden, Generalstaatsanwaltschaft oder Bundesanwaltschaft. Und die haben ja viel mehr Expertise, was das anbelangt. Das kenne ich ja auch aus anderen Verfahren. Und hier ist es einfach so gewesen, dass man für alles eine Erklärung gefunden hat. Ja, also wenn er halt Hitlers Mein Kampf hat oder andere Reden Hitler, oder die gehörten entweder jemand anderem oder aber es war geschichtliches Interesse. Und es wurde halt immer eine Erklärung dafür gefunden. Und das wäre in anderen Verfahren niemals so gewesen. Also es wäre richtig gewesen, wenn sie gesagt hätten, diese Fehler sind passiert, aber jetzt machen wir es aber, jetzt wird jetzt alles aufgeklärt, jetzt lassen wir alles auswerten. Das war ja nicht der Fall. Bis zum Ende haben sie sich dagegen gewehrt. Und also ich fand das richtig beschämend auch für den Rechtsstaat. Und das ist auch so ein Punkt, was man den Angehörigen auch gar nicht mehr oder den Opfern gar nicht mehr erklären kann, dass die Staatsanwaltschaft nicht an einer Aufklärung interessiert ist.
Also dann kam ja auch noch während des Gerichtsverfahrens raus, dass der Angeklagte anscheinend schon im Vorfeld, also 2022, in Wuppertal einen Brandanschlag verübt hat. Also zumindest muss man davon ausgehen. Und dass auch damals die Polizei maßlos schlecht ermittelt hat, indem halt gar kein Brandsachverständiger geholt wurde, sondern einfach auf, ich glaube, Kabelbrand oder sowas gesetzt wurde, wo dann halt später der Sachverständige, der halt irgendwie 10 Minuten in dem Raum stand und schon klar war, das war Brandstiftung, und so 2 Jahre später, 3 Jahre später. Und da muss man einfach sagen, dieser Brandanschlag in Solingen 2024 hätte dadurch verhindert werden können, hätten damals die Ermittlungen richtig stattgefunden. Und es ist den Hinterbliebenen wirklich einfach nicht zu erklären, dass ihre Angehörigen hätten überleben können, wenn damals richtig ermittelt worden wäre. Und das ist halt wirklich eine ganz, ganz bittere Pille aus dem Prozess. Und auch da gab es weder vom Gericht noch von der Staatsanwaltschaft irgendwie eine Anerkennung oder eine Entschuldigung.
Das Gericht hat überhaupt keine Rücksicht auf die Angehörigen genommen. Ganz im Gegenteil, der Prozess hat damit angefangen, dass die Angehörigen eine Ansage vom Gericht bekommen haben, dass sie sich benehmen sollen. Und dafür gab es überhaupt gar keine Veranlassung. Also wenn es irgendwie was gegeben hätte, sie haben das Gericht respektiert, sie haben Abläufe nicht gestört und. Die Mütter haben still vor sich geweint und haben aber niemanden irgendwie den Ablauf gestört. Und dann kriegt man gleich am Anfang so eine Ansage. Ja, und ist dann auch verunsichert, weil man nicht damit umzugehen weiß. Teilweise war es auch so emotional belastend, dass sie auch rausgegangen sind. Und dann waren die Beratungsstellen, die Mitarbeiter der Beratungsstelle und Birgül waren halt immer vor Ort und sind mit denen rausgegangen und haben die stabilisiert. Das kann ich ja als Anwältin gar nicht leisten. Und ich glaube, das war halt auch eigentlich ein Teamwork. Also ich sehe es so, dass man halt sich gegenseitig dabei unterstützt hat. Die Nebenklage hat ja nichts Besonderes gemacht, sondern einfach nur Akten gelesen, was eigentlich hätten die anderen Verfahrensbeteiligten alle hätten machen müssen. Ja, das war jetzt nicht Besonderes, sondern es ist ureigenste Aufgabe von Juristen, dass sie halt einfach Akten lesen. Aber hier war es halt einfach, ich glaube, am Ende ist es so gewesen, sie wollten es auch nicht genauer sich angucken, weil sie bloß nichts ausgraben wollten. Ja, und da steckt auch eine Taktik dahinter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich so wenig für Beweismittel interessiert. Ja, und das durchweg. Polizei, Staatsanwaltschaft und auch Gericht haben versagt oder haben sich nicht dafür interessiert und wollten da jetzt kein Fass aufmachen. Also wie gesagt, hier hat das Zusammenspiel auch extrem gut geklappt. Auf der einen Seite halt das Juristische, aber auch, das sind Opfer, das sind Menschen, die haben Emotionen, die haben Angehörige verloren. Und dann waren auch Menschen da, die sie aufgefangen haben außerhalb des Prozesses. Und ich glaube, das Zusammenspiel war hier auch extrem gut. Also, dass man sich gegenseitig auch unterstützt hat.
Die Berichterstattungen, die Unterstützung von der OBR, aber auch Adalet ist ins Leben gerufen worden, wo auch ich ein Teil dessen bin. Und es sind viele Menschen aus Wuppertal da, die eine Webseite ins Leben gerufen haben, die da waren, prozessbegleitend, wie die OBR auch. Und dass dann eben auch diese kritische Beobachtung eben auch nochmal in die Öffentlichkeit gebracht haben. Und für die betroffenen Überlebenden hier der SolingerInnen hat es eben auch nochmal das Gefühl gegeben, dass sie nicht alleine sind. Wir wären tatsächlich verloren gewesen, also so kann ich das tatsächlich sagen, wenn es diese kritische Beobachtung im Gericht und aber auch die solidarische Unterstützung von außen nicht gegeben hätte. Also ich weiß nicht, wie es ausgesehen hätte, wenn das gefehlt hätte. Und was eben auch nochmal das Gericht oder aber auch die Behörden vielleicht auch nochmal vergessen haben, die Öffentlichkeit, es gibt eine Öffentlichkeit, die interessiert ist. Das darf man nicht vergessen. Also vielleicht der Großteil davon ist vielleicht nicht interessiert, aber wir haben ein Solidaritätsnetzwerk, die eben auch nochmal in den sozialen Medien diese kritische Berichterstattung eben auch nochmal immer wieder gepostet haben und die Überlebenden, die Betroffenen aus Solingen nochmal unterstützt haben. Und wie es dann eben auch mit der Spendenkampagne von der OBR und der VBRG auch nochmal, wie das angekommen ist. Und da kann ich aber auch nochmal sagen, dass diese Spendenkampagne ist für die Betroffenen eine ganz konkrete, wichtige Hilfe, weil zwei Familien der verstorbenen Ehepaars, deren Eltern, deren Familie ja in Bulgarien lebt, konnten nicht immer an den Hauptverhandlungen teilnehmen, weil sie eben aus Bulgarien anreisen mussten. Und wie wir alle wissen, Anreise und Unterbringung kostet natürlich Geld. Und es zerbrach mir wirklich jedes Mal das Herz, wenn ich mitbekommen habe, dass die Familien nicht anreisen konnten, weil sie eben diese finanziellen Mittel nicht hatten. Und diese Spendenkampagne unterstützt eben die Betroffenen, die Überlebenden. Und das gibt den Betroffenen eben auch nochmal Hoffnung, was das angeht. Und man darf nicht vergessen, die Familien haben ihr ganzes Hab und Gut verloren. Ja? Also neben dem Leben der Verstorbenen, was verloren gegangen ist, ist ja auch bei den SolingerInnen hier, bei Aisha, bei Nihat und aber auch bei anderen Überlebenden das ganze Hab und Gut verloren gegangen. Es ist verbrannt, nichts ist mehr übrig geblieben und Familien mussten sich am Anfang verschulden, um wieder ja, eine Integrität im Alltag wieder zu bekommen. Und ohne diese Solidarität wäre das alles noch viel, viel schlimmer oder noch viel schwerer auszuhalten gewesen.
gerade die Spendenkampagne hat halt auch etwas bei den Betroffenen ausgelöst, genauso wie die rege Prozessbeobachtung, nämlich dieses Gefühl, was sie vom Gericht bekommen haben, ne, so dieses Nicht-Gesehen-Werden, Alleine-Sein, genau das, wurde ja ein krasser Gegenpol gebildet. Ne? Also es waren immer so viele Leute beim Gericht, also sie haben mitbekommen, dass die Menschen darüber reden, über ihre Situation reden, für sie fremde Menschen. Und das haben sie in mehreren Treffen, die wir hatten, immer wieder erwähnt, dass ihnen das alles Kraft gegeben hat. Und auch die Spendenkampagne. Natürlich hat das jetzt nicht alles überdecken können, aber es war halt zumindest ein Moment, wo dann halt einfach mal kurz mal durchatmen war und so und man sich rückversinnen konnte, okay, so hier passiert was, wir sind nicht alleine und auch wenn das alles nicht wieder gut gemacht werden kann, schaffen wir es vielleicht mit den solidarischen Menschen irgendwie wieder auf die Beine zu kommen und das ist halt auch das, was uns immer wieder gemittelt wurde, wie froh sie darüber sind, dass so viele Menschen an ihrer Seite sind und halt darauf hinarbeiten, dass sie irgendwann mal in die Situation kommen, zumindest ein Stück weit das ganze Erlebte verarbeitet zu haben.
Wenn es die Öffentlichkeit nicht gegeben hätte, also das öffentliche Interesse an dem Verfahren, was ja während des Verfahrens auch zugenommen hat, am Anfang waren da nicht so viele Leute, dann hätte das Gericht diese Nachermittlungen und diese Auswertungen nicht veranlasst. Also das war im Prinzip der Grund, dass sie sich nicht mehr getraut haben zu sagen, interessiert uns nicht, sondern sie haben gesehen, da interessieren sich Leute dafür, es ist viel mehr Öffentlichkeit da, es wird darüber geschrieben, berichtet. Und wie stehen wir dann da, wenn da Datenträger des Angeklagten nicht ausgewertet wurden und wir das auch nicht veranlassen? Also am Ende war es jetzt nicht so, dass sie das unbedingt wollten, sondern am Ende mussten sie es, weil die Öffentlichkeit da war und weil sie das vor der Öffentlichkeit nicht mehr rechtfertigen konnten. Es ist traurig, dass es so ist, aber das kommt leider häufiger in diesen Fällen vor. Aber es ist gut, dass es diese Öffentlichkeit gibt, die solidarische Öffentlichkeit. Und die hilft uns auch, vielleicht ein bisschen weiter der Gerechtigkeit etwas näher zu kommen.
Ja, nachdem dann der Prozess ja auch viel länger ging, als es, glaube ich, alle Beteiligten sich ausgemalt haben, kam es ja dann zu einem Urteil. Der Angeklagte wurde zur Höchststrafe verurteilt, also lebenslängliche Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Aber ein ganz entscheidender Aspekt fehlte ja, nämlich die Anerkennung des rassistischen Tatmotivs. Und man muss sagen, ja, man konnte vielleicht am Ende, so wie sich das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft die ganze Zeit verhalten hat, davon ausgehen, dass es keine offizielle Anerkennung gibt. Aber wenn man sich das Plädoyer von der Staatsanwaltschaft anguckt und auch den Urteilsspruch und die Begründung von dem Richter, dann muss man einfach sagen, das rassistische Tatmotiv wurde nicht nur nicht anerkannt, sondern es wurde halt auch einfach negiert. Und das ist halt dann letztendlich wirklich einfach ein Schlag ins Gesicht für alle Überlebenden und Hinterbliebenen des Brandanschlags.
Rechtlich war es einfach so, dass das Gericht gesagt hat, interessiert uns nicht. Wir haben alles, was wir für eine Verurteilung brauchen. Und deswegen, ob das politisch motiviert oder nicht interessiert, und das kann natürlich nicht sein. Also rechtlich ist es erstens auch nicht korrekt. Selbst wenn man Mordmerkmale hat, ist es trotzdem ein Mordmerkmal, auch ein zusätzliches. Und es muss natürlich auch aufgeklärt werden. Man kann es ja nicht einfach so stehen lassen und sagen, der Angeklagte hat jetzt ein Haus abgefackelt, es sind Menschen gestorben, nur weil er vor 2 Jahren in diesem Haus gewohnt hat und mit der Vermieterin Stress hatte. Also wie kann man sich mit so einem Motiv, und die Vermieterin wohnt noch nicht mal in diesem Haus, überhaupt zufrieden geben. Also so schlampige, schlechte Ermittlungsarbeit, und zwar durchweg Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht, habe ich noch nie erlebt. Weil es ist ja so, jetzt unabhängig davon, dass die Polizei hat Datenträger beim Angeklagten aufgefunden, das Handy und diverse USB-Sticks, Computer und so, das ist das Erste, was man auswertet. Haben sie nicht gemacht, hat die nicht interessiert. So, jetzt gehen die Akten an die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ist ja Herrin des Verfahrens und leitet ja die Ermittlung. Denen hätte ja auffallen müssen, oh, da sind ja Datenträger und das Handy, das ist ja gar nicht ausgewertet worden, das muss natürlich noch ausgewertet werden. Haben sie nicht gemacht, interessiert sie nicht. Dann erheben sie Anklage, schreiben in die Anklage rein, Tatmotiv unklar, und dann sind die Akten beim Gericht. Und da hätte das Gericht ja auch sagen können, ja, also im Zwischenverfahren wir haben da Datenträger, warum sind die eigentlich nicht ausgewertet worden? Und das hat das Gericht auch nicht gemacht. Also es hat nicht nur die Polizei versagt, sondern es hat auch die Staatsanwaltschaft versagt und hat sich nicht dafür interessiert. Und das Gericht hat auch nicht nach Ermittlungen veranlasst. Also in der Form habe ich es wirklich auch noch nie erlebt, weil spätestens bei der Staatsanwaltschaft oder allerspätestens kommt auch sehr häufig vor, dass das Gericht auch sagt, wir veranlassen jetzt mal Nachermittlungen, schreiben die Polizei an und die Staatsanwaltschaft und sagen, das und das hätten wir gerne nochmal ausgewertet, das wollen wir uns genauer angucken, ist also da auch nicht passiert. Keiner hat sich dafür interessiert und das ist wirklich, also in den letzten 20 Jahren habe ich so auch noch nicht erlebt.
Und der Brandanschlag auf der Grünewalder Straße, aber auch das Urteil, muss ich sagen, vom Juli aus diesem Jahr, haben für viele Menschen mit Migrationsgeschichte, aber auch Betroffene aus der Community tiefe Spuren hinterlassen. Also ich kann eigentlich sagen, nicht nur durch die schreckliche Tat selbst, sondern durch die Art und Weise, wie eben juristisch und aber auch gesellschaftspolitisch damit umgegangen wurde. Das war eben nochmal ein zweiter Anschlag, so kann ich das tatsächlich hier auch nochmal benennen, wie der Umgang währenddessen und aber auch beim Urteil eben war. Und wir hier in Solingen als ja, rassifizierte Menschen haben das Urteil, und das muss ich auch ehrlich hier auch nochmal sagen, noch gar nicht richtig verdaut. Es ist noch alles sehr frisch und ich glaube einfach auch, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, um klar denken zu können. Was ich aber in diesem Kontext sagen kann, ist, dass diese Auswirkungen in Solingen für uns, für betroffene Menschen, aber auch für die Überlebenden natürlich sehr, sehr gravierend waren. Und viele können überhaupt gar nicht verstehen, warum das Motiv trotz vieler Indizien eben nicht benannt wird oder wurde. Und viele Menschen in Solingen berichten aber auch, dass sie nicht nur durch die Tat selbst traumatisiert wurden, sondern auch von den Ermittlungen und den fehlenden Konsequenzen eben danach. Und was die Auswirkungen noch angeht, also viele Menschen haben Panikattacken entwickelt. Die Überlebenden haben Angststörungen, Panikattacken. Viele trauen sich nicht mehr aus dem Haus raus. Und das sind eben auch nochmal die Folgen eines Anschlags, die überhaupt auch vom Gericht überhaupt gar nicht zu Wort kommen. Und dort haben die Überlebenden ja als, ich sag mal, nur als Zeuginnen fungiert. Und mehr war da eben von der Sichtbarkeit, von der betroffenen Perspektive eben nicht zu hören. Das war nicht gewollt gewesen. Es ist vor Gericht nicht möglich gewesen, die betroffenen Perspektive richtig deutlich mal auszusprechen und aber auch deren Gedanken mal abzuholen, was die denn als ein Motiv sehen. Also, dass diese Perspektiven nicht ernst genommen wurden, das hat das Gericht eben auch nochmal mit dem Urteil gezeigt. Und jetzt nach dem Urteil bedeutet das einfach auch nochmal, dass das Vertrauen in den Staat, in die Justiz, in die Behörden eigentlich komplett verloren gegangen ist. Also, und ich glaube auch einfach, dass das für die Solinger, insbesondere aber auch für die Überlebenden, einfach auch nicht mehr gut zu machen ist. Ich glaube, sowas kann man nicht mehr gut machen. Aber was ich vielleicht noch aus Solingen sagen kann, ist, dass die Betroffenen und diese Kraft haben sie, auch wenn es gerade wirklich sehr, sehr belastend, immer noch sehr, sehr belastend ist, dass die öffentlich auftreten, dass sie an Podiumsdiskussionen teilnehmen möchten, dass die Reden halten bei anderen Gedenkveranstaltungen bundesweit, ist schon mal ein sehr, sehr großes Zeichen. Und aber der Schmerz, die Familien sind einfach untröstlich, mehr kann ich dazu eigentlich überhaupt gar nicht sagen. Also, und ich glaube einfach, also ich persönlich, weil das eben alles noch sehr frisch ist, ich habe keine richtigen Worte, das zu beschreiben, wie es den Familien, den Betroffenen, den Überlebenden, wie es denen geht. Also der Schmerz ist einfach sehr, sehr groß und diese Ungerechtigkeit, was danach passiert ist, ist einfach, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ich kann den Betroffenen nicht erklären, warum das Gericht diese ganzen Indizien, diese ganzen Beweise nicht als ein politisches Motiv anerkennt. Ich verstehe es ja selber noch nicht mal. Wie soll ich das den anderen Menschen dann, den Überlebenden dann erklären? Und ich glaube einfach, wir brauchen da hier halt auch nochmal Zeit, weil das ist eine doppelt Traumatisierung, was eben auch Solingen, aber insbesondere was die Betroffenen erlebt haben. Rechtsmotivierte Gewalttaten werden von Polizei, von Staatsanwaltschaft zunächst immer verharmlos, also wenn es um diese Taten geht, oder aber auch in eine andere Richtung gedeutet. Was Betroffene als Anschlag erleben, wird dann schnell als technischen Defekt oder aber auch als ein Familienstreit oder als ein Einzelfall eben eingeordnet. Und das ist leider schon Tradition in Deutschland. Und diese Aussagen, was dann Betroffene leisten, wird überhaupt gar nicht gehört, sondern es wird dann halt relativiert. Und dieses Muster produziert eben auch nochmal zusätzliches Leid, weil eben auch das Vertrauen in die Institutionen komplett zerstört ist. Also wenn das schon bei mir der Fall ist, ja, und ich habe nicht das erlebt, was eben die Überlebenden in Solingen bei dem Brandanschlag letztes Jahr erlebt haben, wenn mir das sogar so nahe geht und wenn meine Gedanken schon in die Richtung gehen und sagen, ey, wenn mir das passiert, an wen soll ich mich da wenden, wen soll ich da rufen, dann fehlt wirklich was in unserer Demokratie. Dann haben wir oder die Politik und aber auch die Gesellschaft und aber auch die Ermittlungen und die Behörden, dann haben wir etwas nicht richtig verstanden oder vermittelt, ja, also wenn das Vertrauen verloren geht.
Aus der Erfahrung oder aus den Gesprächen mit verschiedenen Betroffenen, jetzt direkt aus den Betroffenen aus Solingen, aber auch halt allgemein aus meiner Berufserfahrung, fällt immer wieder auf, dass die Nichtanerkennung eines rassistischen Tatmotivs dazu führt, dass sich Betroffene einfach nicht gesehen und nicht ernst genommen fühlen in ihren Erfahrungen, in ihren Wahrnehmungen und eben auch in der Erfahrung, dass sie eben keine Zufallsopfer sind, sondern dass es halt einfach gezielte Morde sind. Und die Nichtanerkennung eines rassistischen Tatmotivs negiert eben genau das. Und somit führt das ja dann auch im Endeffekt zu einer Aberkennung der Lebensrealitäten der Betroffenen. Und was wirklich auffällig ist oder was viele Betroffene eint, ist, dass infolge solcher Gerichtsprozesse, wie er jetzt auch in Solingen stattgefunden hat, einfach ein elementarer Vertrauensverlust in staatliche Institutionen und halt auch explizit in die Justiz stattfindet. Und das kann und darf halt einfach auch in dem Kontext nicht passieren.
Übrigens nicht nur bei den Betroffenen so ein Vertrauensverlust, ehrlich gesagt auch bei mir. Und ich mache diesen Job ja auch schon 20 Jahre. Also das, was die Polizei hier gemacht hat, hier bei diesen Ermittlungen, einfach einschlägiges politisches Material aus der Akte zu entfernen und sie nicht Bestandteil der Akte werden zu lassen. Also sowas habe ich ehrlich gesagt auch noch nie erlebt und das war gezielt. Ja, es kann mir niemand erzählen, dass man die Brisanz dieser Materialien, dass das nicht bewusst war. Und wenn man das dann bewusst nicht Bestandteil der Akte werden lässt, dann ist das für mich auch ein Indiz und für mich ist das ehrlich gesagt auch ein Vertrauensverlust. Und ich habe mich dann auch gefragt, also wie oft haben die das in der Vergangenheit eigentlich gemacht und sind damit durchgekommen?
Ich würde nochmal einen Blick auf die direkten Betroffenen richten. Denn neben dem Vertrauensverlust war die Dethematisierung oder die Nichtbeachtung von Rassismus ja auch ganz praktische Folgen. Also einmal, was jetzt in dem Fall jetzt nicht das Relevanteste war, aber in vielen anderen Fällen ist es ja einfach ein Strafzumessungsgrund, also ein strafschärfender Grund nach § 46 StGB, der da immer wieder nicht angewendet wird in solchen Verfahren. Aber jetzt auch in dem Solinger Beispiel, ne, wir haben einfach eine Stärkung rassistischer TäterInnen, die halt einfach sehen, dass Rassismus nicht bestraft wird, dadurch die Gewaltschwelle, das Gewalthemmnis halt niedriger ist. Wir verhindern dadurch halt auch angemessene Prävention. Ne? Dadurch, dass wenn Gerichte das sozusagen anerkennen würden, regelmäßig, wenn es auch so, wenn Rassismus ein Tatmotiv ist, dann könnte da präventiv ganz anders mit umgegangen werden. Aber ein ganz wichtiger Punkt auch für die Betroffenen ist auch einfach, dass diverse Entschädigungsmöglichkeiten nicht greifen, wenn Rassismus als Tatmotiv nicht anerkannt wird. Das sind unter anderem Härtefall Anträge beim Bundesamt für Justiz, die nur Betroffene extremistischer Straftaten sozusagen zugutekommen. Wir haben aber auch noch im Rahmen von Opferfonds etc. nur die Möglichkeit, diverse finanzielle Unterstützung für Betroffene zu bekommen, wenn Rassismus als Tatmotiv auch zumindest ansatzweise anerkannt wurde. Und das ist halt auch das Enttäuschende dann auch beim Urteil. Nicht nur, dass es halt eben nicht anerkannt wurde, sondern dass es halt sogar negiert wurde im Endeffekt. Und das führt dann halt dazu, dass die Betroffenen, auch was die Entschädigungsmöglichkeiten halt im Endeffekt, dann irgendwie alleine gelassen werden.
Das muss aufgearbeitet werden und da darf man den Deckel hier nicht einfach zumachen. Es kann nicht sein, dass die Polizei einfach darüber entscheidet, in einem Ermittlungsverfahren, welche Beweismittel relevant sind und welche nicht. Das ist nicht Aufgabe der Polizei. Also das muss aufgearbeitet werden, wie das passieren konnte. Konsequenzen, das erwarte ich schon gar nicht mehr, aber dass man das aufarbeitet. Wahrscheinlich wird es fürs Gericht keine Konsequenzen haben, aber zumindest mal für die Staatsanwaltschaft und für die Polizei, da muss man vieles hinterfragen und auch man muss auch hinterfragen, die haben ja in Anführungsstrichen einen Brandanschlag des Angeklagten übersehen, weil sie nicht ordentlich ermittelt haben, weil sie nicht ausgewertet haben. Und wie viele solcher Fälle haben sie denn eigentlich in Anführungsstrichen in der Vergangenheit noch übersehen? Oder haben es bagatellisiert oder haben einfach das Verfahren zugemacht. Und das muss, egal in welcher Form, es muss politisch aufgearbeitet werden, weil sonst kann man wirklich nicht mehr von Vertrauen in rechtsstaatliche Institutionen mehr reden.
Von der OBR schließen wir uns da definitiv auch komplett an, dass es ja eine unabhängige Untersuchungskommission braucht. Wir haben das ja auch in einer Petition schon gefordert. Was irgendwie noch ganz wichtig aus meiner Perspektive ist, und da kann die Politik ja auch Einfluss drauf nehmen, wären so verpflichtende Schulungen für Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz, was so rassismuskritische Ermittlungsarbeit oder auch halt vor Gericht angeht. Und ich erinnere mich da an so einen Moment im Gericht, den ich wahrscheinlich niemals vergessen werde. Das war während des Plädoyers des Staatsanwalts. Und da hat er halt irgendwie erzählt, wie das alles so stattgefunden hat, wie sich das Feuer ausgebreitet hat und hat halt mehrfach erwähnt, was sozusagen die Betroffenen hätten besser machen können. Also im Prinzip, was sie falsch gemacht haben. Und ich bin halt einfach so halb in mir zusammengebrochen, weil ich mir dachte, wie kann man einfach nur so respektlos sein und so wenig Feingefühl haben oder vielleicht auch einfach so ein Idiot sein, das jetzt den Betroffenen auch noch so reinzuwürgen. Also hättet ihr die Wohnungstür zugemacht, dann hätte sich das Feuer nicht so schnell ausbreiten können. So, was zum Teufel bringt dem Staatsanwalt genau das in seinem Plädoyer zu nennen? Und er hat ja dann auch noch hinzugefügt, dass das natürlich alles nur rein deskriptiv sein soll, so als Ausrede. Aber das finde ich sogar noch schlimmer, dass er das angemerkt hat, weil ich finde, genau dadurch merkt man halt, dass er ganz genau weiß, dass das ja verletzende Aussagen sind. Sonst hätte er diesen Deskriptivzusatz ja nicht hinzugefügt. Und genau da denke ich mir, wenn du einmal in deinem Leben eine Schulung mitgemacht hättest, wo du halt irgendwie ein Verständnis für eine Betroffenenperspektive gelernt hättest, dann hättest du das absolut nicht gemacht. Also das ist jetzt natürlich kein elementarer Bestandteil, so warum das jetzt alles so schiefgelaufen ist oder warum die Staatsanwaltschaft jetzt das rassistische Tatmotiv nicht anerkannt hat. Aber es war irgendwie so nochmal so on top ein Zeichen dafür, wie wenig auch der Staatsanwalt ansatzweise irgendwie Empathie für die Betroffenen hat. Und das ist etwas, das kann man lernen und das einfach auch mal passieren. Nicht nur in dem Verfahren in Solingen haben wir es gesehen, sondern auch in anderen. Und deswegen verpflichtende Schulungen für Polizei, Staatsanwaltschaft, Justiz, das wäre wichtig.
Also es wäre sehr, sehr schlecht, wenn jetzt nach diesem Urteil, wenn sich PolitikerInnen, wenn sich die Gesellschaft wieder zur Tagesordnung, wenn die zur Tagesordnung nochmal übergehen. Aber so wird es sein und so ist es auch. Was wir eben brauchen, ist eine unabhängige Untersuchung, in welcher Form das eben auch aussehen mag, die eben auch nochmal die Verantwortung benennt. Ich glaube, in diesem Kontext ist einfach nur wichtig, dass es unabhängig ist und dass Betroffene eben auch dabei Gehör finden. Also ob dann das Vertrauen wiederhergestellt werden kann, das kann ich so jetzt gar nicht beantworten. Aber wenn es eben diese Konsequenz oder diese Konsequenzen jetzt einer unabhängigen Kommission oder eines Untersuchungsausschusses ausbleibt, dann bleibt eben auch nochmal bei den Betroffenen auch nochmal das Gefühl zurück, dass das Leben von migrantisierten Menschen eben weniger wert ist, weniger zählt. Und das darf in unserer Demokratie einfach nicht sein. Das ist das, was ich auch nochmal wirklich mitgeben möchte.
Musik.
ihr könnt die Betroffenen des Brandanschlags unterstützen. In den Links zum Podcast findet ihr die Spendenkampagne, die auch im Gespräch erwähnt wurde, und auch die Petition für eine unabhängige Aufklärung. Ihr könnt euch auch noch weiter informieren. Wir verlinken euch natürlich die Prozessbeobachtung von Adalet Solingen und auch von uns NSU Watch. Da verlinken wir euch die Artikel zu dieser Prozessbeobachtung. Und außerdem schaut doch mal rein bei der Jahresbilanz der OBR, also der Opferberatung Rheinland. Auch die findet ihr in den Links zum Podcast und natürlich nicht zuletzt den schon in der Anmoderation erwähnten Sammelband Solingen 30 Jahre nach dem Brandanschlag, wo es nochmal um die Kontinuität geht, die es ja mindestens seit 1993 in Solingen gibt.
Caro und ich planen natürlich auch schon die nächste Folge und so viel können wir, glaube ich, an dieser Stelle verraten. Es wird um die ziemlich oft übersehene Perspektive der Betroffenen von den vielen Neonazi-Angriffen der letzten Monate gehen, bei denen die Täter sehr jung sind, also Minderjährige und heranwachsende Neonazis, die mit brutaler Gewalt insbesondere TeilnehmerInnen von CSDs und politische Gegnerinnen angreifen. Und wie unterschiedlich verläuft die Strafverfolgung und welche Ähnlichkeiten gibt es eigentlich auch zur Entstehungsgeschichte des NSU?
Ganz genau. Und bis zu dieser Folge findet ihr uns im Netz nsu-watch.info und verband-brg.de. Wir sind auch auf Social Media natürlich vertreten, @nsuwatch und @rechte_gewalt. Wir freuen uns, wenn ihr NSU-Watch mit einer Spende unterstützen wollt und auch den Opferfonds des VBRG. Beides verlinken wir euch wie immer. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den NSU-Watch-Newsletter abonniert. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss Heike.
Tschüss Caro und tschüss an alle. Passt gut auf euch auf.